Hallo, hier spricht Christian. Bevor die Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Happy Sad ist normalerweise ein Mitgliederpodcast, der einmal im Monat rauskommt und nur von Alles Laufbahn Mitgliedern gehört werden kann. Alle 4 Wochen spreche ich darin mit meinem Freund, dem Läufer und Schauspieler David Rott, über den Themenkomplex Laufen und Mental Health. Wir sprechen über unsere persönlichen Erfahrungen und versuchen auch so gut es geht, Geschichten aus der Alles Laufbahn Community mit einzubinden. Diese Folge ist nun eine Extra-Folge, die aus gegebenem Anlass für alle hörbar ist. Denn David und ich haben zum ersten Mal einen Gast dabei, Chris Zehetleitner, den Gründer der Marke Willpower. Willpower wird eine ihrer Kollektionen neu auflegen, die heißt Filling the Void. Und das passt thematisch super zu unserem Podcast, deswegen machen wir hier gemeinsame Sache. In dem Gespräch sprechen wir über die Bedeutung dieses Spruchs, aber auch über alles andere, was uns in dem Moment so durch den Kopf gegangen ist. Wir haben den Podcast am 21.06. am Sonntag nach dem Zugspitz Ultra Trail im Wohnzimmer von Chris in Garmisch aufgenommen und deshalb steht das Gespräch auch sehr unter dem Eindruck des Zuts. Wenn du David und mir einmal im Monat zuhören möchtest, laden wir dich ein, Alles Laufbahn Mitglied zu werden. Ab 3,90 € im Monat bist du dabei. Den Link dafür und auch den Link zur Filling the Void Kollektion findest du in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Sad, eurem Lieblingspodcast. Hallo Christian, wir haben heute einen wunderschönen Spezialgast. Er heißt Chris, aka das Z, Gründer von Willpower. Hallo.
Ah, hallo, ich freue mich hier zu sein bei euch im wundervollen Podcast.
Auch von mir hallo. Genau, wir feiern heute 2 Premieren. Die erste Premiere ist, David, dass wir das erste Mal jetzt persönlich miteinander aufnehmen.
Uns überhaupt kennenlernen, ja. Zum ersten Mal sehen.
Uns gegenüber sitzen während der Aufnahme und das erste Mal eben, dass wir einen Gast auch dabei haben, jemand Drittes, nämlich Chris Zett. Ja, über was wollen wir heute sprechen? Wir haben eine ganz grobe Vorstellung. Du hast eine ganz grobe Vorstellung, David, erzähl doch mal.
Ja, es gibt ein Potpourri an Themen. Wir treffen uns heute am 21. Juni in Garmisch-Partenkirchen. Es ist das Zut-Wochenende und damit würde ich auch thematisch einsteigen wollen. Es ist so, dass wir beide oder wir drei ehrlich gesagt alle nicht im Wettkampf gelaufen sind dieses Jahr. Und mich würde interessieren, wie eure Eindrücke überhaupt vom Zut waren und wie es euch damit geht mit dem selber nicht laufen.
Chris, möchtest du anfangen?
Ja, schön, danke, dass ihr mir den Ball gleich den schwarzen Peter gleich zuschiebt. Also Zut ist ja eh gerade ziemlich in Bewegung durch diese UTMB-Übernahme, haben, glaube ich, eh alle schon sehr genau hingeschaut, wie sich diese Ausgabe dieses Jahr anfühlt. Und jetzt kamen so ein paar organisatorische Schwernisse hinzu, dass Strecken ein bisschen verkürzt wurden, Startzeiten, Startorte verlegt. Also es war schon so ein bisschen Druck auf dem Kessel, hatte ich das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, dass insgesamt ein bisschen angespannt ist. Aber die Leute, die dann gelaufen sind, die ich dann gesprochen habe, die waren soweit irgendwie alle auch happy. Und die Frage ging aber eher in die Richtung, wie es sich angefühlt hat, als Nichtläufer teilzunehmen. Das ist bei mir noch nicht so oft gewesen. Ich komme seit 10 Jahren zum Zut und bin, glaube ich, jetzt 2-mal nicht gelaufen. Das war am Anfang, gerade am Donnerstag, war es ein bisschen merkwürdig. Da war der 100-Meilen-Start und dann waren wir auch da und haben dann geklatscht und irgendwie sind dann alle losgerannt mit ihren Rucksäcken und es war schön zu sehen. Schon positive Gefühle ausgelöst, aber auch so ein kleines Sehnsuchtsgefühl. Das war schon da. Ich weiß nicht, ob es unbedingt der Zut dann hätte sein müssen oder nur selber in dieser Situation mal wieder zu sein, Rucksack zu packen, aufgeregt zu sein, an der Startlinie zu stehen, nicht wissen, was passiert. Aber das ist schon so ein bisschen aufgeblitzt. Das ist dann aber wieder verschwunden, weil wir ja so einen kleinen Auftrag hatten. Wir hatten die Frau von Christian, die Juliane, haben wir unterstützt. Und durch die Verschiebungen der Rennen ist das Rennen von der Juliane quasi in die Nacht verschoben worden. Das heißt, die sind abends gestartet und dann eigentlich nur eine komplette Nacht durchgelaufen, um dann am Morgen ins Ziel zu kommen, früh morgens. Und da waren wir total abgelenkt. Das war dann so der Auftrag und dann sind wir da von VP zu VP gefahren und dann war so der Fokus total auf Juliane. Und das kann ich uneingeschränkt mit positiven Gefühlen verbinden. Es liegt zum einen an der Juliane, weil die einfach eine tolle Läuferin ist und viel positive Energie verstreut beim Laufen. Und zum anderen aber auch, weil die ziemlich gefetzt ist. Die war einfach sau schnell und wir mussten ja da wirklich hinterher jagen und waren die ganze Zeit halt beschäftigt. Und dann war die Nacht auch schnell vorbei. Und das war so mein schönes Zutterlebnis, das dann auch so ein bisschen den Wehmut so vom ersten Tag dann auch so darüber ja hinweg mir hinweggeholfen hat, dass ich wahrscheinlich diesen Zutt rückblickend als schönes Erlebnis betrachten werde. Wie war es bei euch?
Also ich würde es jetzt mal aus zwei Perspektiven beschreiben. Die eine ist halt, also jetzt persönlich Christian, der Läufer sozusagen. Da fand ich, Chris, ist ganz schön, du hast es jetzt ein Sehnsuchtsgefühl genannt. Das hat es richtig gut beschrieben, glaube ich, was auch bei mir so vor sich gegangen ist. Also ich habe da am Donnerstag und Freitag eben auch mit Läufern gesprochen, die da gestartet sind. Und ich habe dann immer so gedacht, ja, ich will einer von euch sein. Ne? Also ich finde das so irgendwie toll. Also auch sich sowas zu stellen, so eine immensen Distanzen, diesen Mut, die diese Menschen auch verkörpert haben, auch so eine Ungewissheit, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und so, das finde ich faszinierend und irgendwie möchte dann Teil von sein. Weiß aber sozusagen auch aktuell, dass diese Anfangseuphorie, die ich wahrscheinlich dann auch in so einem Startbereich hätte, nach ein paar Kilometern dann wieder verflogen wäre und ich dann wahrscheinlich de facto eigentlich die nächsten 30 Stunden dann nicht mehr so viel Spaß hätte. Von daher, ja, aber dieser Vibe sozusagen, dieser Start-Vibe, da hatte ich auch so ein bisschen Sehnsucht, ja. Vielleicht auch ein bisschen Sehnsucht nach einem positiverer Einstellung von mir zum Sport, weil das war früher mal ein bisschen anders. Ich bin da gerade so, haben wir ja schon ein paar Folgen drüber gesprochen, so ein bisschen different, was so meine Beziehung zum Laufen allgemein ist. Genau, und ja, die andere Perspektive ist eben die des Laufsportjournalisten mit einem Garmischer Trailrunning-Unternehmen, wo das größte Trailrunning-Event Deutschlands in Garmisch stattfindet und ich dann schon sehr viel positiven Druck auch empfunden habe, dass man da jetzt eigentlich Vollgas sozusagen gehen muss und eigentlich so viel Content wie möglich produzieren muss, weil das ist einfach so, das findet einfach vor der Haustür statt sozusagen. Und das war eben nicht ohne weiteres möglich, weil Juliane eben gelaufen ist und wir überhaupt keine Kinderbetreuung organisieren konnten. Und dann war ich halt im Prinzip Babysitter für unsere kleine Tochter, was ich natürlich auch gerne mache. Aber dieses Wochenende war es einfach, es hat sich alles so ein bisschen überschnitten. Ich war sehr zerrissen, ich war auf allen Fronten irgendwie da, aber niemand war zufrieden mit meiner Leistung. Und es war insgesamt dann schwierig für mich auszuhalten. So, genau. Hm.
Kann ich mir gut vorstellen. Wobei es vielleicht, also deine Zufriedenheit mit der Leistung, war die vor allen Dingen bei dir selber?
Das wollte ich auch gerade fragen. Also,
dass du gedacht hast, du kommst dem, wirst dem nicht gerecht, was du an Anspruch hast. Oder ist dir das auch entgegengebracht worden?
Sowohl als auch, glaube ich. Oh. Also ich bin natürlich, klar, ich habe dann vielleicht auch so einen gewissen Anspruch an mich. Ja, aber natürlich werden auch Ansprüche von Leuten aus meinem Umkreis, die dann eben mich brauchen, ja, als Kollege oder als Papa oder wer auch immer. Mhm. Meine Tochter hat ja auch Ansprüche an mich oder mein Kollege Benny, wie auch immer. Und ist dann halt, muss man halt balancieren, ne? Mhm. Ja, aber ich denke, das kennen natürlich viele da draußen. Ist halt nicht immer so alles so einfach unter den Hut zu kriegen. David, du bist uns noch eine Antwort schuldig, oder?
Ja, ich bin hier angereist am Freitag. Und das ist halt genau ein Jahr, nachdem ich letztes Jahr auch mit Chris zusammen den 100er gelaufen bin. Und wir haben das beide, glaube ich, als relativ magisch empfunden, kann man schon so sagen.
Prägend, magisch.
Und ich gespannt war, wie das Ganze jetzt so stattfindet. Im Vorhinein hat es ja Kontroversen gegeben darüber, wie das eigentlich so ist, wenn so ein Monopol wie UTMB, also den größten deutschen Trailrunning-Lauf beziehungsweise das Event so für sich vereinnahmt. Und da war ich sehr, sehr gespannt. Das war aber im Erleben von dem Ganzen jetzt irgendwann dann auch nachrangig, weil ich mich eigentlich total gefreut habe, vor allem hier nach Garmisch zu kommen, was immer toll ist, weil ich mich gefreut habe, euch zu sehen, weil es dann auch direkt, nachdem ich ankam, ich hatte eine katastrophale Anreise mit der Deutschen Bahn, habe von Frankfurt aus, weiß ich nicht, fast 10 Stunden gebraucht. Und als ich dann hier war, ging es eigentlich auch gleich hoch in den Berg, wo wir dann begonnen haben mit diesem Crew also supporten. Das war für mich auch das erste Mal, dass ich es gemacht habe. Ich habe da sehr gute Vorbilder gehabt. Chris und Lisa, die ja Juliana auch schon während der Tour de Jean supportet haben. Das war irre. Es hatte ein bisschen was von Boxenstopp. Und ich hatte so als Vorstellung davon, ja, man geht dann dahin zur Aidstation, zur VP und wartet und hängt dann da ab und langweilt sich, bis es dann irgendwann so weit ist, dass die Läuferin oder der Läufer dann reinkommt. Das war überhaupt nicht so der Fall. Es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Juliane so wirklich schnell ist. Aber wir sind zur VP hin, haben gewartet. Dann kam sie eigentlich innerhalb von wenigen Minuten gefühlt. Und danach haben wir zusammengepackt und sind mit dem Auto kilometerweit weitergerast, ausgepackt und so weiter. Und dann war sie auch schon da. Also physikalisch hat sich mir das nicht wirklich erschlossen, wie das möglich sein soll. Aber es war so. Und den zweiten Teil der Nacht haben wir dann so verbracht, dass es einen Teil der Strecke gab, wo man mit dem Auto nicht hinkommen konnte. Und dann haben Lisa Mehl, Chris Frau und ich die Sachen, die Juliane gebraucht haben, halt in die Rucksäcke gepackt und sind hochgelaufen zur Hochalm, sind so 1000 Höhenmeter und von dort aus wieder runter zum Ziel. Das war aber zugegebenermaßen das erste Mal in diesem Jahr für mich auf den Trails, weil ich habe das in den vorigen Folgen erwähnt, nicht strukturiert trainiere, sondern eher joggen gehe. Und das spüre ich körperlich heute immer noch. Was passiert ist aber, ist, dass die Nacht und auch der Morgen, das Morgengrauen, der Sonnenaufgang in den Bergen mich unfassbar glücklich gemacht hat. Also die gesamte Erfahrung olfaktorisch, wie es riecht, die Konsistenz der Luft, auch diese Aufgeregtheit, im Berg zu sein, dass diese Menschen kommen da durch, feuern sich an. Es gibt ein wie auch immer geartetes Miteinander da. Alle sind beteiligt an diesem Vorhaben. Das ist so unabhängig dann von einer theoretischen Behandlung. Okay, ist das jetzt UTMB oder ist das jetzt das und das, wo man ja so geneigt ist, klare Meinungen und so, ja, sowas Abstraktes eigentlich zu haben. Das war für mich total toll, wieder zu erleben. Also ja. Ich habe ganz positive Gefühle bekommen. So.
Das ist schön, genau. Du hast jetzt deine Gefühle beschrieben, was in dir passiert ist, als du am Berg warst. Würdest du sagen, da hast du auch mal wieder etwas aufgefüllt? Um jetzt mal vielleicht eine Überleitung.
Ich spüre die Frage, geschickt. Die dahinter steht. Nein, muss ich dir leider sagen, ich habe nichts aufgefüllt, was leer war. Ich glaube aber, dass man das tun kann. Ich war nur einfach sehr, sehr glücklich, weil ich habe die letzten Zeiten hauptsächlich in Städten verbracht. Und da ist einfach das Stresslevel ein anderes als draußen in der Natur und im Berg. Die Taktung ist anders. Die Leute, die viel aufeinander hängen, auch in diesem dem Geld ausgesetzten Setting in der Stadt, sind mehr an der Kante, habe ich das Gefühl. Auch wenn man mit der Bahn fährt, kriegt man das mit. So, es ist einfach eine größere Gereiztheit. Und hier in der Natur war es so, das sprichwörtliche Durchatmen, die Nähe zur Natur, das Wahrnehmen des Berges als Entität oder als irgendwo Anwesenheit von etwas, das war für mich wieder da und das hat mich total aufgefüllt. Ich hatte aber jetzt nicht einen sogenannten Tank, der leer war, der wieder aufgefüllt worden ist.
Okay. Ja, die Frage zielt natürlich auch auf etwas ab. Vielleicht kommen wir jetzt mal auch zum Grund, warum wir heute auch mit Chris Zett hier sprechen. Nicht nur, Chris, dass wir allgemein gerne mit dir sprechen natürlich und dieser Podcast ist auch längst mal überfällig. Ja. Aber wir haben natürlich auch einen Anlass, nämlich eine Kollaboration zwischen uns, dem Happy Sad Podcast und Willpower, deiner Laufsportbekleidungsfirma, nenne ich es jetzt mal.
Schönes deutsches Wort.
Ja. Chris, magst du mal berichten, wie es zu der Idee kam und was es sich da handelt?
Ja, genau. Also ich bin zum einen geneigter Fan und Hörer eures Podcasts. Ich mag das Format, ich mag euch zwei. Ich mag aber auch, und das ist vielleicht so der Brückenschlag, den offenen Umgang mit dem Thema aller Mental Health Issues, die man sich so vorstellen kann. Und eigentlich ist der beste Zugang, den man kriegen kann zu dem Thema, fand ich immer, wenn Leute offen und ehrlich sich selber auch mitteilen und man so das Gefühl hat, ah krass, so ging es mir vielleicht auch mal, oder ah krass, dem geht's gerade wieder gut. Das heißt, es gibt wohl offensichtlich auch eine Möglichkeit, dass es mal wieder besser wird und so. Das ist, glaube ich, so der bessere Connection Point, als irgendwelche schlaue Literatur zu lesen oder GPT zu fragen. Und bei Willpower ist es so, bei meiner Laufsportmarke ist, dass wir immer so Themen aufgreifen, weil wir halt, oder weil ich halt diese Marke nicht gegründet habe, um irgendwelche Mottenlöcher in T-Shirts zu machen oder jetzt den neuesten Schnitt mit den heißesten Farben der Saison zu kombinieren, sondern es ging immer um Botschaften auch, um Sachen, die mir persönlich wichtig sind. Botschaften, Werte, Messages, ein Verständnis von dem Laufsport, das ich habe und irgendwie in die Welt raustragen möchte. Und was dazugehört, ist eben auch ein offener Umgang mit seelischen und mentalen Problemen. Und irgendwann, das ist jetzt auch schon 5 Jahre her, haben wir das eben mal in Shirt-Form gebracht oder in Motivform, haben eine Kollektion mit dem Titel Filling the Void, deswegen auch gerade die Nachfrage nach dem Tank, der aufgefüllt wurde, rausgebracht und haben eben genau das adressiert. Wir wollten quasi zeigen, dass es in diesem Laufsport-Ding, ich glaube sogar überproportional viel, einfach Menschen gibt, die strugglen mit sich selber, mit der Welt um sich herum, mit Stimmungen, mit Rückschlägen, mit schlimmen Erfahrungen, die vielleicht nicht irgendwie so gut verarbeitet wurden, die einem noch so nachhallen, und haben versucht, es so ein bisschen so in Worte zu fassen. Also der Titel der Kollektion, Filling the Void, hat schon so ein bisschen was transportiert. Und dann haben wir aber immer, wenn wir die nochmal neu rausgebracht haben, so alle 2-3 Jahre, haben wir dann noch so ein Sub-Slogan quasi noch dazu uns überlegt, quasi so eine Gedankenwelt, so ein kleines Universum, wo man sich dann nochmal so neu reindenken kann, neuer Aspekt, sich so ein bisschen von einer anderen Richtung dem Thema nochmal annähern. Und dieses Jahr ist so dieser Sub-Slogan, der das Ganze so ein bisschen tragen soll, wer leave it out there, haben wir so uns so überlegt. Also ist ja immer so der Brückenschlag zwischen dem eigentlichen Thema, also in dem Fall Mental Health, und auf der anderen Seite aber auch dem Laufen selber, und versuchen, diese Connection herzustellen. Und bei Leave It Out There steckt halt krass viel drin irgendwie, dass wenn das Laufen, es setzt keine Therapie, das haben wir selber auch schon, das habt ihr auch schon oft so adressiert, dafür ist es auch gar nicht da, aber es kann für einen bestimmten Moment einfach ein bisschen Luft zum Atmen verschaffen. Es kann sein, dass es nur ein Abend ist, es kann sein, dass es nur während der Stunde des Joggens ist, aber das ist trotzdem vom großen Wert, und das kann dieser Sport sehr gut, habe ich meine eigenen Erfahrungen auch schon damit gemacht. Und dieser Slogan Leave It Out There heißt quasi, ja, dann auch wenn es sich gerade nicht rund anfühlt, dann zieh die Schuhe an, geh mal raus, und vielleicht hast du dann für eine halbe Stunde oder Stunde einfach ein bisschen Luft zum Atmen und kannst einen Teil von deiner Last einfach da draußen lassen. Was genau passiert, ist auch schnell erklärt, ist auch gar kein Hexenwerk. Eine Laufsportbekleidungsmarke, hast du gesagt, Christian. Das heißt, es wird Laufsportbekleidung geben. Filling the Void steht dann so drauf. Wir haben jetzt noch keinen so einen krassen Zeitplan jetzt so erstellt. Das mit dem Podcast war jetzt auch recht spontan. Aber ich schätze so, dass wir so die nächsten 1, 2, 3 Wochen das im Willpower Store dann auch so online stellen und eben noch so ein bisschen was dazu machen. Weil wie gesagt, es geht nicht darum, einfach nur ein paar Shirts zu verkaufen, sondern es geht darum, diese Story halt so ein bisschen zu erzählen, ein bisschen einzutauchen und vor allen Dingen auch so ein bisschen in Dialog zu gehen, zu gucken. Wir werden auch unsere Kanäle öffnen, wir werden so Dreieck quasi machen zwischen dem Podcast und Willpower und dann aber auch in unseren Social-Kanälen, und einfach zu schauen, dass wir das Thema A sichtbar machen und B vielleicht uns auch schaffen, da so ein bisschen in Austausch zu kommen. Ja, und da freue ich mich drauf.
Ja, toll, danke. Es ehrt uns auch, finde ich, dass es so eine Schnittstelle gibt da bei.
Ja, definitiv ist es ja auch überhaupt kein Geheimnis, dass wir nicht auch eh schon Willpower sehr zugetan sind, dass wir genau die Botschaften der Marke, auch die Haltung der Marke, ob das jetzt in politischen Fragen auch ist oder so, finde ich also total unterstützenswert, fand ich schon immer cool, trage ich auch gerne beim Laufen und auch so im Alltag mal. Du bist ja auch ein bisschen enger mit Willpower verbandelt, ne? Vielleicht wollen wir transparenzhalber das auch nochmal kurz
erklären. Ich bekomme kein Geld von dir.
Du hast gerade ein Gratis-T-Shirt gekriegt, das ist besser als Geld.
Ja, total. Lass uns drauf zurückkommen, auf das, was gerade gesagt ist, Filling the Void. Im Vorgespräch gab es einen Diskurs darüber, Filling the Void, auf Deutsch direkt übersetzt, die Leere füllen oder an den Platz dieser Leere etwas zu stellen. Da gab es von dir Zweifel, ob das so geht noch oder magst du da was zu sagen?
Ja, es ist im Prinzip knüpft das an das an, was Chris eben schon gesagt hat, dass das Laufen eben keine Therapie sein kann und dass man damit viele positive Prozesse, sage ich mal, anstoßen kann und fördern kann, aber eben nicht alles. Ich habe letztens ein interessantes Interview mit dem Sänger von der Band Death Cab for Cutie, Ben Gibbard, gelesen. Selbst auch Ultraläufer, Western States letztes Jahr auch gefinisht und eben erfolgreicher Musiker. Der hat gerade seine zweite Scheidung irgendwie am Laufen und hat darüber im Interview gesprochen, dass er da...
Weil er Ultraläufer ist.
Wer weiß, ob das damit reinspielt. Ich stecke da jetzt nicht drin, könnte man spekulieren. Aber naja, er hat eben gesagt, dass das ihn eben persönlich in eine tiefe Krise gestürzt hat und dass er versucht hat, das auch mit Laufen irgendwie so wieder auf den richtigen Weg zu kriegen. Und hat dann eben gesagt, man kann mit vielen Emotionen laufen, aber mit tiefer Trauer geht das irgendwie nicht. Also das ist zu schwer, ja, das ist im Paket.
Ja. Ja, ja.
Er hat gedacht, dass das geht irgendwie und ja, ich habe ja immer noch das Laufen, das hilft mir jetzt bestimmt, aber irgendwie wollte das nicht funktionieren. Und das will ich damit sagen, dass halt man kann damit sehr viel erreichen, aber eine komplette Leere, wenn man jetzt in einer tiefen Depression oder sowas steckt, da wird das Laufen das wahrscheinlich nicht alleine auffüllen können. Ja. Das kann aber dabei helfen, sicherlich, ja.
Das ist cool. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht und auch drüber geschrieben, dass ich in der Vergangenheit das Laufen fast schon auch so instrumentalisiert habe und das dann auch so quasi so eine, nicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie jetzt schon gefährlich war oder so, aber das Laufen musste schon für viel herhalten. Also gestresst, dann gehst du einfach laufen. Bist du traurig, ja, dann gehst du einfach laufen, wird schon reparieren. So. Und neulich hat es erstmal nicht funktioniert. Und wir haben leider an unsere Katze, unsere junge, kleine, aus unserer Sicht junge Katze verloren vor ein paar Monaten. Und da war dann auch so der erste Impuls, ja, rausgehen und laufen. Und zum einen ging es nicht, weil ich irgendwie gerade ein kaputtes Knie habe. So. Also ich konnte nicht so laufen, wie ich wollte. Und das bisschen Laufen, was ich zu dem Zeitpunkt machen konnte, hat einfach nicht gereicht. Bin nach Hause gekommen und war noch genauso traurig wie vorher. Und deswegen finde ich das auch gut, dass man quasi jetzt in dem Laufen nicht irgendwie so ein Wundermittel sieht oder so eine Wunderwaffe, mit der man so alle Probleme, die man so hat, so besiegen kann. Ich glaube schon, dass es gut ist und es kommen ja auch wirklich knallharte körperliche Aspekte dazu, also erschöpft sein und dann gibt es dann noch so ein paar Hormone, die vielleicht ausgeschüttet werden, wenn man irgendwie sich angestrengt hat oder so. Aber es gibt keine Garantie, dass das wirklich so hilft. Aber mein Punkt halt ist, es ist ein Versuch wert und manchmal klappt's.
Ich denke halt auch, also wir werden nicht unsterblich durchs Laufen. Wir werden sterben, auch wenn wir laufen. Ne? Das muss man schon mal klarstellen.
Was?
Aber man ist ja so geneigt, wenn wir auch darüber sprechen, zu glauben, eben, du hast es halt angesprochen, dass es so eine Allzweckwaffe ist, so ein Wundermittel. Wenn es hart auf hart kommt, habe ich noch das Laufen, deshalb kann mir nichts passieren, deshalb bin ich safe. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich glaube aber, oder so habe ich es erfahren, dass es in dieser generellen Überforderung und auch Ohnmacht dem Leben gegenüber, die ich empfinde, zeitweise ein probates Mittel ist, mich zu stabilisieren oder mich einfach zu bewegen, mich aus einer Situation heraus zu bewegen, Sachen durchzuschütteln. Und die habe ich dadurch. Mhm. Ob sich dadurch das Ganze auflöst, sei dahingestellt. Aber ich finde, es ist ein Tool, das kraftvoller und mächtiger ist als alle anderen, die ich kenne.
Und sehr zugänglich. Ich glaube, das ist auch noch einfach ein Aspekt, der also man kann es auf einen Versuch ankommen lassen.
Ja.
das ist wirklich nur ein paar Schuhe und die müssen doch nicht mal mit Carbon sein, können ein paar ausgelatschte Schuhe sein und dann geht man halt einfach raus und testet's mal, schaut mal, wie sich's anfühlt, ob sich's davor, danach besser anfühlt, währenddessen besser anfühlt und wenn nicht, dann nicht. Also ja.
Ja, es ist leicht, sich dieser Ohnmacht auch hinzugeben, ne? Also da muss man eigentlich ja nichts zusätzlich mehr zu tun. Die Ohnmacht ist schon da und
die ist sowieso da.
Die überwältigt einen dann gegebenenfalls und es ist total schwer, mit so einem, ich nenne es mal stoischen trotzdem irgendwie irgendwas zu machen. Und das gefällt mir auch so gut an dem Filling the Void. Ich finde, das vermittelt eben dieser Spruch auch und dieses Motto, dass man einfach, man will sich nicht mit dem Status quo irgendwie so abgeben, glaube ich. Es ist schon irgendwie so ein bisschen, ich stelle dem irgendwas entgegen. Das gefällt mir auch richtig gut. Das hat irgendwie so was Trotziges irgendwie, ja, und was man da vielleicht in dem Moment auch braucht, ne? Also ich glaube, wenn man gegen psychische Erkrankungen wie angehen will, man muss sich ja irgendwie Hoffnung haben, dass das, naja, irgendwann in Zukunft, was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, wird es schon besser werden. Und es ist ja irgendwie sowas Trotziges auch.
So. Was Aktivierendes aus. Ja. Hat ja so einen Empowerment-Aspekt. Also nicht jemand füllt den Void für dich, sondern du probierst das jetzt selber irgendwie zu machen durch eine aktive Handlung, durch eine bewusste Entscheidung, die dem Ganzen vorgelagert ist.
Kam das nicht ursprünglich auch aus dem Kontext der Pandemie?
Nee.
Der Void war das nicht zeitlich? Nee. Ich hatte das so wahrgenommen, dass es so auch diese verordnete Leere oder dieser Stillstand, der bei den, Shutdowns, war, dass man nichts machen konnte. Das hatte aber, so hatte ich das damals von außen.
Nee, die Story ist aber trotzdem, wie immer, bei Willpower ganz oft mit Musik verbunden. Es gab mal eine Band aus Berlin, eine Hardcore-Band, gar nicht so bekannt. Dein Kollege Benny kennt die wohl sehr gut, weil kommt ja aus Berlin. Final Prayer hießen die. Und deren letztes Album hieß Filling the Void. Und auch eine sehr politische Band, auch sehr outspoken, tolle Texte auch so gehabt. Und das hat mich da inspiriert, das bei denen auszuborgen, wie man so schön sagt. Und so ist das in diese Kollektion gekommen als Name. Ja.
Okay, verstehe. Also ich kann damit total viel anfangen und ich finde es auch gut, dass wir da zusammenkommen, weil gerade jetzt, wo ich so, ich habe es erzählt, ich arbeite manchmal in Frankfurt im Laufshop, wo man ja mit aller Couleur von Menschen, die laufen, zusammenkommt und nicht nur Leute, die wie wir alle irgendwo in derselben Bubble sich bewegen und denken, das sind die Leute, die laufen. Nee, also das ist wirklich sehr, sehr breit gestreut und trotzdem ist, wenn ich in einem Gespräch bin, um Schuhe zu verkaufen, das dauert dann so, manchmal eine halbe Stunde, wenn ich eine Analyse mache und dann schaue, was für ein Schuh, wo die Frage ja gestellt wird, welcher Schuh ist eigentlich die Frage, welche Lebenssituation hast du? Und warum brauchst du überhaupt einen Schuh? Warum willst du eine Analyse haben? Was führt dazu? Und man kommt sehr, sehr schnell eigentlich zu einem Kern des Lebens dieses Menschen, wie es ist aufgebaut, ist Laufen meist das Gegenprogramm zum Leben, was da ist. Und der mentale Anteil ist, auch wenn da nicht so offen drüber direkt, das sind dann so Pausen, wo man so angeschaut wird und wo man so beide nickt, auch wenn man nichts sagt. Und ich vermute, dass auch wenn es jetzt nicht im Mental Health Bereich im Sinne von Depressionen oder Ängsten oder so in aller Schwere gelagert ist, so ist es doch ganz eindeutig mit diesem Bereich zu verquicken. Und ich glaube, das gibt uns Rückenwind in Bezug auf unseren Podcast und auch in Bezug auf unser gemeinsames Unterfangen, dass wir da irgendwo was getroffen haben.
Definitiv. Also als ich jetzt über die Zutmesse halt ein paar Mal so gewandelt bin und mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch gekommen bin, ist mir das auch aufgefallen. Es gibt ganz klar und auch erkennbar diese Menschen, die sehr, sehr strikte sportliche Ziele hier erreichen wollen. Die hoch motiviert sind, die sich einen Plan gemacht haben, die 15.000 Excel-Listen haben und so weiter. Und das ist das eine. Und dann gibt es aber einen ganz anderen Bereich halt irgendwie von Läuferinnen und Läufern, die eben ganz andere Ziele hier verfolgen. Und ich habe manchmal so, ist eingebildet und ich weiß, das ist Quatsch, aber manchmal habe ich das Gefühl, man erkennt sich auch so ein bisschen untereinander. ob das jetzt durch irgendwie Codes sind, wie jetzt zum Beispiel Willpower-Kleidung oder bestimmte Tätowierungen oder ähnliches. Aber irgendwie auch so, wie man übers Laufen spricht, das kommt dann relativ schnell irgendwie so raus, ne, wie auch bei dir im Beratungsgespräch im Shop dann. Und das finde ich dann immer toll, so, wenn man sich irgendwie so, ah ja, noch einer so.
Das ist schön, dass du das sagst. Ja. Witzigerweise hat mir Lisa gestern Abend meine Frau Lisa vorm Einschlafen noch die Frage gestellt. Ich weiß nicht mehr, wie der genaue Wortlaut war, aber sie meinte sowas wie, ob ich mich gerade als Teil dieses Laufsports fühle und wenn ja, ob ich weiß, wo ich da hingehöre innerhalb dieses Laufsports. Und ich fand es ganz interessant. Den ersten Teil konnte ich sehr gut beantworten. Ich fühle mich total als Teil des Ganzen und fühle mich da auch total wohl mit dem Laufen generell selber. Aber wo genau ich da hingehöre, das ist irgendwie so durcheinander gekommen. Also zum einen durch die Verletzung so ein bisschen, klar, da ist man halt einfach so raus und es dauert eine Zeit lang, bis man überhaupt wieder auf die Idee kommt, an Wettkämpfen teilzunehmen beispielsweise. Aber zum anderen eben auch, habe ich auch viel drüber geschrieben letzte Zeit, weil mich so viele Sachen am Laufsport auch so ein bisschen irritieren und ich mich da jetzt auch immer mehr dabei ertappt, dass ich mich auch so reib ein bisschen da dran, auch gerade wie das vielleicht jetzt auch jüngere Leute ganz anders interpretieren, als ich den Laufsport so kennengelernt habe. Und das hat mich dann so ein bisschen entwurzelt. Und ich glaube, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr reinkomme oder vielleicht auch an Rennen teilnehme oder so, dann suche ich mir auch erstmal wieder so meine Rolle und überlege mir so, ja, wo gehörst du denn jetzt eigentlich so dazu? Und da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht eine andere ist, als die ich bisher so bevölkert habe. Mal schauen. Bin gespannt.
Ich glaube, es hat wahrscheinlich auch, es geht so ein bisschen in die Richtung, damit zu tun, wir sollten diesen Podcast umbenennen in Happy/Old. Sind wir jetzt, weil wir
Sad and Old.
Sad and old.
Reicht das Happy?
Genau. Also, dass wir, ich habe, Chris, wir sind beide an einer Verpflegungsstation gestanden und es hat eine Läuferin gegeben, die zu mir gekommen ist, dich beobachtet hat, wie du Tipps gegeben hast, wie du Gespräche gesucht hast und gesagt hat, Chris hat irgendwie so, ja, so Dad-Vibes, so Vater, er ist so der Running Dad, er ist der Vater der Lauf-Community, so ein bisschen.
Eine Rolle, die ich niemals haben wollte, ja.
Der Godfather of Trailrunning und ich glaube, das ist ein spannendes Thema, du hast es in Artikeln auch schon angesprochen, dass so eine Transformation stattfindet von dieser ganze Sport ist ja noch nicht so alt, aber es gibt jetzt eine bemerkbar neue Generation oder was Neues, was in den Sport reingetragen wird und die Problematik oder das Thema, was auftaucht, ist man, wenn man das nicht mag, einfach konservativ und grumpy, weil man denkt, nee, so war das nun nicht gemeint und wir wissen genau, wie es ist und die Kids sozusagen, die checken das alle nicht. Wie siehst du es, Christian? Wie ist es für dich mit dem Altern im Trail?
Ja, cool, dass du das ansprichst, weil es ist, Chris, ich habe es auch in deinem Newsletter gelesen, es ist auch ein Thema, was mich total beschäftigt aktuell, weil ich merke es natürlich einerseits an meinem Körper irgendwie, also dass halt Laufen und Sachen nicht mehr so einfach vonstatten gehen wie früher und dass es einfach Dinge nicht mehr selbstverständlich sind wie früher. Ich merke es auch ganz krass an so Regenerationszeiten, was ist ja so der Klassiker, vielleicht auch so ein Indikator, wo man sein eigenes, sag ich mal, Läuferalter ganz gut dran ablesen kann. Wie lange spürt man eigentlich noch irgendwie so die Nachwehen von einem langen Downhill oder so? Das wird länger. Naja, und andererseits genau, diese Veränderung im Laufsport, die du jetzt ja schon ganz gut beschrieben hast. Ich habe auch das Gefühl, der Laufsport wird, oder Trailrunning spezifisch, wird jünger. Ja, ich werde älter und der Sport wird jünger. Das sind so zwei Kurven, die irgendwie voneinander, sich voneinander wegbewegen. Ja, ich... Was ist da meine Empfindung, weiß ich gar nicht. Ich bin da jetzt eher so ein bisschen interessiert, neugierig, glaube ich, von der Seite draufschauend. Ich glaube, das ist auch so meine Rolle, wo wir jetzt über Rollen gesprochen haben. Ich bin Beobachter, ich bin jemand, der das versucht zu beschreiben, dem Worte zu geben.
Vielleicht Journalist auch ganz, könnte man sagen.
Ich bin dann Journalist, ja. Und ich glaube eben, dass bei mir gerade auch so ein kleiner Wandel stattfindet, dass ich immer mehr vielleicht meine Rolle eben darin, vielleicht nicht ausschließlich, aber immer mehr darin den Schwerpunkt setze, als jetzt mein eigenes persönliches Laufen eben. Ne? Also der Teil wird kleiner und von daher bin ich als Journalist, bin ich eigentlich ja ganz froh, wenn irgendwas passiert. Ja, also wenn es neue Phänomene gibt, wenn es auch Kontroversen gibt, das finde ich ja erstmal so ganz interessant. Dann kann man ja so ein bisschen reinforschen und dem Worte geben. Da sind wir vielleicht auch ganz, ganz ähnlich auch unterwegs. Also du arbeitest ja auch quasi journalistisch. Du schreibst eben Texte über das Laufen und du gibst im Laufen eben auch Worte. Also ich glaube, und das ist auch so eine tolle, deswegen dieses Running Dead-Ding. Ich glaube, du gibst dem Leute was manche Leute eben empfinden, aber es vielleicht nicht wissen, wie sie es ausdrücken können oder wollen. Und deswegen haben die halt, finden die Anklang, sage ich mal, vielleicht auch in Willpower-Sprüchen. So,
ja. Ja. Also ich habe ein starkes Störgefühl natürlich bei Running Dead. Das hat er damit auch gemerkt, als er das jetzt schon dreimal wiederholt hat.
Man muss kontrovers sein.
Aber klar, ich erkenne an, dass natürlich diese Aussage irgendwo herkommt. Und die Person, die das gesagt hat, die lernt uns jetzt halt gerade alle kennen. Und das passt da auch super rein. Und das vibet auch ganz gut so. Und natürlich macht man sich dann Gedanken, ja, wie funktioniert denn diese Gruppe? Und wer nimmt da so welche Rolle ein? Und ich glaube schon, dass ich so wahrgenommen werden kann. Aber ich habe das nie angestrebt. Also ich habe auch in allem, was ich schreibe, bin ich nie derjenige, der irgendwie so jetzt Tipps gibt oder so. Oder jetzt so sagt, hey, pass mal auf, ich habe das verstanden, ich habe das jetzt alles durchgespielt. Sei es irgendwelche sportlichen Sachen oder sei es jetzt irgendwie was vielleicht so mental oder emotional mit dem Laufen abgeht. Jetzt hör mir mal zu, ich erkläre dir das jetzt so. Dann kannst du dir viel Ärger sparen, wenn du jetzt einfach mir zuhörst, wie ich dir das Laufen erkläre so ein bisschen. Da wollte ich nie rein und will ich auch nach wie vor nicht rein. Und jetzt gerade mit diesen Veränderungen, die Christian auch angesprochen hat, da habe ich auch meinen Struggle. Also ich sehe das, ich merke, dass ich mich dran reibe. Die leichteste Fingerübung wäre zu sagen, ja gut, dann bobber ich jetzt da dagegen und werde krummelig und poste irgendwelche Hasstiraden ins Internet rein. Das ist so der niederste Impuls, den man nachgeben könnte, aber das will ich nicht. Ich will mir das auch angucken, ich will das reflektieren, ich will verstehen, was da versteht und ich will vor allen Dingen anerkennen, dass es auf jeden Fall einfach eine jüngere, neue Generation gibt, die das Laufen ganz anders erfahren und verstehen, wie ich damals, als ich mit dem Sport in Verbindung gekommen bin. Das darf ja weiter sein. Nur glaube ich, dass es so eine Koexistenz sein muss. Also der Oldschool-Runner sozusagen, der irgendwie vor 10, 15 Jahren Anton Kropitschka angehimmelt hat, so haben wir, glaube ich, alle, weil der halt so ein gewisses Bild vom Trailrunning so transportiert hat. Er sah gut aus, genau, aber auch dieses Minimalistische und irgendwie die wehenden Haare und zwei Handflaschen und dann ab dafür 20 Stunden im Berg verschwinden, das soll nach wie vor ja auch irgendwie noch da sein und am Leben bleiben. Und das ist dann vielleicht unsere Aufgabe, das immer mal wieder so zu zeigen. Ja, früher war es ein bisschen anders in dem Sport so. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr so, aber der hat eine Geschichte.
Ja, aber lass uns mal da reingehen, weil es geht ja da um was Inhaltliches. Da geht es ja nicht nur, also ich sag mal so Schlagworte, dass das Trailrunning immer mehr Lifestyle wird, dass das Trailrunning immer mehr Influencer-lastig wird, was ja eine gewisse Oberflächlichkeit impliziert, was die Erzählung von einem selbst ist, wenn man das so macht, wenn man Leute auf dem Trail sieht, die mit ihrem Handy selber reden und sich fotografieren oder videotapen dabei, während sie da sehr angestrengt sind bei. Das ist ja so ein bisschen diametral entgegen dem, wie wir den Sport begriffen haben oder was, ich spreche jetzt mal von mir, für mich das Besondere war, dass es eben so eine, ich sag mal, quasi spirituelle Ebene gegeben hat von Auflösen, in den Berg gehen. Das heißt, man hat eine Begegnung mit sich selber. Es geht nicht so sehr, ja, es ist so ein bisschen eigentlich, steht dem gegenüber, was da jetzt neu reinkommt. Und vielleicht muss man es aber mal befragen, weil die Erzählung, die wir damit haben, ist ja auch eine, wie wir uns sehen wollen und wie wir auch nach außen wahrgenommen werden wollen.
Genau, und das ist der interessante Teil eigentlich. Ne? Also
wie weit unterscheidet sich das jetzt wirklich? Wenn wir so draufschauen, ist ja genauso, also meine Tochter beispielsweise ist Influencerin, die ist im letzten Jahr auch mit dem Influencer Adidas Terex Squad, muss man sagen, in Gastein gelaufen und dann fahren die da alle hin, obwohl sie eigentlich in Berlin wohnen und nie auf dem Berg laufen und geben sich das dann mal und sind alle wahnsinnig beeindruckt davon, wie krass anstrengend, es war echt game changing so oder wie das dann heißt und man steht da so und denkt mir so, das ist es doch nicht so, aber ist es da wirklich ein Unterschied drin? Worin besteht der eigentliche Unterschied? Ich glaube, der hat gar nicht so sehr was mit Alter oder Jungsein zu tun.
Also was ich glaube ich, was mich ursprünglich am Ultralaufen jetzt, ja, also wirklich lange laufen, was mich daran fasziniert hat, ist eben, dass du früher oder später mit deinem Ego nicht mehr weiterkommst, ja. Also das, der Sport, der nimmt dir das auf eine, finde ich, eine gesunde Art und Weise, nimmt der dir das und sowas wie dann Selbstsucht und Geltungsdrang und so weiter, das ist einem Ultra-Trail dann egal, ja. Das ist so eine Art Gleichmacher irgendwo. Am Ende sind alle im Zweifelsfall ein Häufchen Elend. Und wenn ich jetzt Influencer sehe, die eben, wo jeder Zweite einen YouTube-Film macht und Insta-Reels alle 2 Kilometer und so weiter, dann hat das was sehr Performatives und es ist, er wird als Bühne dafür genutzt, um das Ego eigentlich noch aufzublähen, mutmaßlich, das unterstelle ich jetzt, ja. Also ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich für mich sozusagen als total attraktiv an dem Sport gesehen habe. Das wird da eigentlich umgekehrt und das triggert mich.
Aber ihr merkt schon, wie schwierig das ist. Das ist nämlich genau, also ich stimme euch total zu. Ich habe genau die gleichen Erfahrungen mit dem, was ich jetzt aktuell sehe und mit dem, was es für mich bedeutet, bin ich da total bei euch. Aber es ist super schwierig anzuerkennen, dass es andere Menschen, jüngere Menschen jetzt einfach ganz, ganz anders empfinden. Und man kommt sehr, ich könnte jetzt mich da anschließen und auch Influencer und Reels und die fühlen das gar nicht und so. Ich habe das genau die gleichen Impulse und versuche das aber irgendwie so ein bisschen zu regulieren, indem ich mir vorstelle, die können diesem Trail und Ultralaufen offensichtlich etwas abgewinnen. Das ist schon mal schön. Sie machen es auch. Die waren im Berg jetzt am Wochenende, sind da rumgeturnt, genau wie wir das machen. Nur eben offensichtlich aus anderen Gründen. Und vielleicht ist das okay. Wenn du als Influencer deinen Content produzierst, klar, das geht bis auf den Level, dass es dein Beruf ist. Das ist auch ein Grund, sage ich mal, vielleicht ein etwas unemotionaler, du verdienst damit Geld. Aber ich will überhaupt nicht ausschließen, dass die auch einfach nur irgendwas suchen. Ähnlich wie wir. Also bei uns war es vielleicht so ein bisschen mehr so die Richtung, wie du sagst, mit Ego und sich selber vielleicht finden. Ich betone zum Beispiel auch immer, dass Laufen immer beides ist, ist für mich total wichtig, voll schön und die tollsten Gefühle, aber Laufen zeigt dir halt eben auch, was du alles für einen Schrott mit dir rumträgst und Laufen kann deine ganze Trauer, deine Verzweiflung, dein Selbstzweifel jederzeit zum Vorschein bringen und das finde ich deswegen auch so schön, weil das Laufen immer beides ist und bei denen ist es vielleicht positiver konnotiert, da ist Laufen dann vielleicht wirklich dieses, weiß ich nicht, Ehrgeiz, Ziele erreichen, geht ja auch viel darum, dass Ultra jetzt auch so ein bisschen so Status ist. So.
Make the best version of you.
Ja, make the best version, wie auch immer die Sprüche dann sind, die dazu gehören. Aber es anzuerkennen, ja, das sind halt deren Beweggründe und erstmal ist da nichts dran zu rütteln, auch wenn wir das ganz anders empfinden. Das ist mein Struggle, den ich habe.
Darf ich ganz kurz?
Ja, gerne. Also, auch lange.
Es mag 10 Influencer geben, die davon leben und die sollen das machen und so weiter. Ja, aber ich habe eben das Gefühl, dass es so einen Trickle-Down-Effekt dann gibt, dass eigentlich sozusagen auch der Nicht-Influencer, der ein paar hundert Follower auf Instagram hat, trotzdem dasselbe Programm abfährt teilweise. Das heißt eigentlich so der Standard ist, dass wenn man, okay, jetzt fange ich nämlich an, grumpy zu werden, ja. Dass wenn man sich für so einen Lauf anmeldet, dass man da eigentlich nur mal, wie kann ich das eigentlich maximal jetzt auch auswerten irgendwie? Ja, was kann ich da denn jetzt alles bespielen? Ja,
Botschaften
bespielen?
Aus meinem spannenden Leben.
Ja. Ja, aber die Person sucht irgendwas. Also irgendwas scheint sie ja an, das ist ein Riesenaufwand. Hol erstmal dein Handy raus, wenn du schon irgendwie voll aus der Puste bist und mach da noch ein Reel. Also das ist ein Riesenaufwand. Irgendwas suchen die. Und vielleicht ist das ehrenhafter, als wir jetzt gerade glauben. Vielleicht ist das nicht der richtige Ort, an dem sie suchen. Das kann schon sein. Vielleicht sind Backyard-Ultras oder außerhalb des Laufens irgendwas, kann ja auch sein. Besser um das zu finden, was die gerne, was die brauchen so. Aber irgendwas suchen sie und das macht das für mich eine Art zu connecten, weil ich suche auch im Laufen. Ich suche was anderes offensichtlich, aber ich bin auch immer noch auf der Suche, auch nach 13 Jahren Laufen. Und das ist eigentlich schon so ein verbindendes Element so ein bisschen.
Naja, also zwei Sachen dazu. Das eine ist, es erinnert mich so ein bisschen an so eine Diskussion unter Surfern, die so sagen, wir sind oldschool oder unter Skatern oder so weiter und alles, was da jetzt nachkommt, ist einfach Bullshit, weil die haben es nicht gecheckt. Und es hat ein bisschen was davon. Ein Freund von mir fragte mich, der ist Journalist, der schreibt für die GQ und er sagt mir, hey, dieser Adasachi, cool oder voll krass, was der macht. So. Und wo ich dann daraufhin kurz angebunden gesagt habe, nein, vergiss es, der hat nichts kapiert. Da ist man dann ja so zugeneigt, dass man das so wegbügelt und kommt aber in den Kernpunkt dessen unseres Selbstverständnisses. Andererseits muss man natürlich sagen, wie beim Surfen, jeder, der auf dem Board steht und es macht, surft. Und jeder, der läuft oder der Ultraläufe macht, macht es. Und Frage ist, können wir eine arrogante Position einnehmen, zu sagen, ihr habt es nicht verstanden, auch wenn ihr dieselben Strecken und dieselben Erlebnisse macht, weil ihr andere Schlüsse für euch daraus zieht oder nicht empfänglich seid in die Richtung, in der wir das wahrnehmen.
Können wir?
Ja.
Aber es ist unfair und sollten wir nicht tun.
Ich hatte in einem Artikel, den ich darüber geschrieben habe, die Vermutung, dass es natürlich ein Generationenkonflikt ist zum Teil. Dabei will ich aber nochmal betonen, weil wir es vorhin auch von Running Dead hatten. Es geht, glaube ich, weniger um das absolute Alter, sondern es geht eher darum, wie lange du diesen Sport schon machst. Weil du mit den Jahren des Laufens dann halt eben einen gewissen Erfahrungs- und Sättigungsgrad anhäufst, der dich dann in diese Position bringt, dass du anfängst, dich an den neuen Impulsen zu reiben. Wahrscheinlich auch nicht alle. Ich habe auch drüber geschrieben, dass es die beneidenswerten Läuferinnen und Läufer gibt, die halt einfach nur laufen und denen das völlig egal ist, die noch nie was davon gehört haben, dass Leute irgendwie auf dem Grat beim Zut irgendwie Reels drehen. Und selbst wenn, wäre es ihnen auch wurscht. Aber wenn man sich so wie wir auch sehr mit dem Laufen befasst und sich da auch so reinfühlt, dann ist man eben in dieser Position, wo man sich da dran reibt und wahrscheinlich ist es ein Stück weit ein Generationenkonflikt. Und um die Frage zu beantworten, ob wir das machen sollen oder dürfen, ich glaube nicht. Also who are we? Die Leute, die wir jetzt erreichen mit so einem Podcast, das ist ja ein Witz gegen Adasachi oder wie auch immer, den du jetzt genannt hast. Die erreichen
Lass
Millionen von Kids.
Vielleicht postet er es und wir werden
wahrscheinlich
berühmt.
Wahrscheinlich schaut er uns im Arsch.
Ich hab Angst vor Adasachi.
Aber weil er so stark ist.
Aber was ich sagen will, ist, der erreicht Millionen von Kids und von denen fangen zu Hunderttausenden jetzt wegen ihm das Laufen an, was ja per se erstmal total schön ist.
Was wir ja auch nicht wollen.
Ja, also ich schon. Ich finde den Laufsport so toll, dass ich mich über jeden freue, dass der das anfängt. Und ich habe das im Freundes- und Bekanntenkreis auch schon oft erlebt, dass das Leute halt dann gemacht haben und habe die von A bis Z unterstützt. Also auch wenn die nicht in Willpower Schwarz und in Neonklamotten rumgelaufen sind oder irgendwas anderes gemacht haben, was mir so widerstrebt. Ich finde es einfach total schön. Das heißt, diesen Teil kann man schon als positiv bewerten. Aber wie gehen wir damit um? Oder ich brich's jetzt mal auf mich wieder runter und lass uns gerne bei Adasachi bleiben. Wie gehe ich damit um? Dass ich das Gefühl habe, dass er diesen jungen Kids eine völlig falsche Botschaft mit auf den Weg gibt. Wenn ich jetzt anfange, dann rutsche ich wieder in diese Grumpy-Rolle ab. Ich könnte jetzt stundenlang drüber einen Sermon halten, warum ich glaube, dass das falsche Botschaften
sind. Okay, mach es in einem Satz.
In dem einen Satz würden 8 Schlagworte fallen, die alle relativ hart, ihn diskreditieren. Und ich will es auch gar nicht nur an seiner Person festmachen, aber vielleicht ganz kurz, das, woran ich mich am meisten reib, und das ist mein Problem, das habe ich erkannt, dass ich reibe mich da dran, deswegen ist irgendwo bei mir was verrutscht, ist, dass das A erstmal total oberflächlich ist. Wir hatten es vorhin schon von ein paar Aspekten, was das Laufen für uns bedeutet, wo man sich viel mit sich selber auseinandersetzt, das sehe ich da gar nicht. Was aber viel gefährlicher ist, ist, dass da tatsächlich so eine toxische Bro-Culture, Männlichkeitsschiene drin steckt. So. Erstens, wenn du nicht Ultra läufst, bist du nicht wirklich cool. Also es muss schon Ultra sein. Also schön, dass du gerade mit Laufen angefangen hast, aber schau mal, dass du beim nächsten Backyard vielleicht doch eher 10 Runden schaffst, weil sonst ist es nicht cool.
Härter.
Und B, genau, wenn du das nicht schaffst, aus welchen Gründen auch immer, dann bist du halt einfach nicht hart genug. Dann stimmt irgendwas nicht mit dir, dann ist dein Wille nicht stark genug oder dann, ja, also eher ungewöhnlich. Solltest du es schon hinkriegen, so, ne? Und da, das ist, glaube ich, für Laufanfänger ist das pures Gift, weil jeder, der im Laufen irgendwann mal angefangen hat, das haben wir alle, weiß, es ist super ätzend, die ersten 5 Kilometer überhaupt zu schaffen, es ist super hart erkämpft, du hast so den Struggle mit dir selber. Und selbst wenn du das schaffst, dich da hochzuarbeiten, musst du ja schon in einer sehr privilegierten Position sein. Und ich sehe diese ganzen Run-Influencer, die jetzt den Ton angeben, alle in einer sehr privilegierten Position, um irgendwelche Tipps und Impulse zu geben. Die sind alle super jung, die sind alle super fit. Die sind alle auch,
wahnsinnig auch, viel Ibuprofen auch sind, zur Verfügung.
Gut, über Hilfsmittel wollen wir gar nicht reden. Auch das, wie gesagt, ich will auch nicht in einen Rant abdriften. Ich versuche quasi eher ein Phänomen zu erklären. Aber die sind privilegiert, die haben sonst keine Probleme, denen geht's finanziell gut. Das ist aber nicht die Realität. Die Kids, gerade Alasachi, super Beispiel, der inspiriert total viele Kids auch mit Migrationshintergrund, die wirklich Struggle haben. Die haben ganz andere Sorgen, die kommen aus schwierigen Elternhäusern, die kommen in der Schule nicht zurecht, dann kommen vielleicht noch Drogen dazu, Geldnöte, die sind dann ganz normal, wie Kids so sind. Ein paar sind übergewichtig, der eine hat kurze Beine, der andere hat irgendwelche anderen genetischen Einschränkungen, also ganz normal Kids halt, jeder ist ein bisschen anders. Was die aber serviert kriegen ist, Waschbrettbauch, Bizeps in die Kamera halten und immer Ultra laufen, weil alles andere ist halt nicht so richtig was wert. Bitte nicht an Adasachi jetzt als Person aufhängen, der ist jetzt nur sinnbildlich für eine Bro-Culture, für sehr viele Run-Influencer, die auch viel aus dem Kraftsport kommen, viel aus dem High Rocks, ist ja auch alles total okay. Aber so der Gesamtvibe, der sich mir eröffnet, wenn ich Instagram aufmache oder YouTube, das ist alles so ein Tenor so ein bisschen. Und da sehe ich ganz viele, wie gesagt, toxische, falsche, schwierige Botschaften drin, die gerade für junge Kids verheerend sein können. Das ist meine Einschätzung dazu. Das ist das, woran ich mich halt so reibe.
Okay. Ja. Dankeschön.
Jetzt habe ich doch gerantet. Scheiße.
Nein, hast du überhaupt gar nicht. Also ich habe währenddessen überlegt, ehrlich gesagt, wir neigen ja dazu, immer so verzeihlich und nachsichtig zu sein. Ich finde es auch total super, aber ich hatte auch einen kurzen Impuls, dass ich sagen möchte, ich möchte einfach sagen, nein, André Schürrle, nein, Mann mit dem Hut, nein, ich bin anders und ich will anders sein und es geht nicht darum, dass das neu ist und ich alt bin, sondern es ist einfach diametral entgegen dem, was ich gut finde und wie ich es verstehe. Kann man auch machen, ich finde, du hast es ein bisschen eleganter und auch intelligenter hinbekommen.
Ja. Danke, David. Jetzt haben wir das Highlight-Clip von diesem Podcast.
Ja, genau, mit Namen, mit Name-Dropping drin, alles. Ja. Genau, super. Vielleicht.
Nein, da geht es ja um Männlichkeit, da geht es um stärker, härter, schneller, ja, weiter. Das strapaziertes Wort Mindset, was ich früher aus meiner Skate-Community kannte, nur wer hart ist und nur wer härter ist, ist geil. Also nur die Harten kommen in den Garten. Das ist das Ding eigentlich. Was auch gesellschaftlich in dem reaktionären Setting, was wir haben, wieder immer mehr nach oben kommt. Ne?
Ja, ganz genau. Und das finde ich auch interessant, wenn man nochmal einen Schritt zurück macht und mal so rauszoomt auf gesellschaftliche Entwicklung, politische Entwicklung, auch Stichwort Manosphere, Backlash auch gegen die berechtigte, sag ich mal, gegen berechtigte Anliegen des Feminismus. Ja, das ist, finde ich, das spielt da irgendwie auch so mit rein, dass ich eben mit diesen Männlichkeitsbildern, Chris, die du beschrieben hast, eben aufgepumpt sein, Stärke projizieren wollen jederzeit und so. Also genau, da habe ich auch ganz starke Störgefühle, wenn ich das beobachte. Lass uns vielleicht hier mal ganz kurz einen Haken machen. Ich hatte noch einen anderen Gedanken, nämlich es scheint ja schon so zu sein, dass wir so ein bisschen unser Bild vom Laufen bedroht sehen, ja, von diesen neuen Entwicklungen. Und jetzt würde ich mal die Frage in den Raum werfen wollen, ob es dieses Laufen denn jemals gab, was wir im Kopf hatten. Denn wenn ich mich mal so zurückerinnere, jetzt so Trailrunning-Veranstaltungen vor ein paar Jahren und so, naja, also so richtig eins zu eins war das nie so, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe immer so ein bisschen, US-amerikanisches Trailrunning, Tony Kropitsch, ich hatte immer so ein Ideal im Kopf, wie ich gerne den Laufsport auch sehen würde und leben würde. Aber zumindest jetzt bei uns in Deutschland auch war das halt dann nie so. Ja?
Also, doch, bei Willpower war das so.
Naja, aber wenn man ehrlich ist, war hier Trailrunning, Highway to Hell im Startbogen und VP Schnaps an der Strecke. Und das sind alles irgendwie Sachen, die nie auch so ganz eins zu eins das Trailrunning war, was ich eigentlich mir gewünscht habe. Weißt du, von wegen, was wollen wir eigentlich beschützen?
Ja, nein, es geht super nicht um Punkt. Beschützen. Ja. Aber das war ja, weil es eben auch so nischig war, so klein war, der Trailrunning eigentlich keine Rolle gespielt hat, habe ich das Gefühl gehabt, wir sind die Protagonisten in diesem Land quasi von diesem Sport irgendwo, weil es hier noch gar nicht so gab. Also ich bin ja auch erst später dazugekommen, als du beispielsweise.
Es ist cool, dass du das sagst. Also ich glaube, dass diese Vorstellung, wie dieser Sport zu sein hat, sich hauptsächlich im Kopf abspielt. Und gibt dir aber ebenso recht, David. Ich habe mich dann in der Rolle gesehen, ja, es spielt sich in meinem Kopf ab, aber ich transportiere das jetzt. Ich stelle mich jetzt hier in den Startblock und dann fühle ich mich halt so und denke, ich bin derjenige, der jetzt, vielleicht nicht Krupitschka, ich laufe selten oberkörperfrei, aber eine gewisse Coolness, eine gewisse Introvertiertheit in diesen Sport halt reinbringen, der halt, die ich halt vielleicht auch so vermisse. So. Was sauwitzig ist, zu mir hat neulich jemand gesagt, so, ähnlich Christian wie du, es war ja früher auch irgendwie Highway to Hell und dann hat die Person so etwas abschätzig die Achims genannt, die dann da halt in hautengen Klamotten hochgerüstet bis an die Zähne, bewaffneter, und dann, der Twist ist aber geil und dann meinte die Person, ach, heute wünsche ich mir die Achims fast wieder zurück, weil halt alle jetzt so super satisfy und Halstüchen hier und gedeckte Beige-Töne und alle sehen gleich aus und so. Naja, also eigentlich fühle ich mich im Block schon irgendwie wohler, wenn da die Achims
neben mir stehen.
Die übrigens immer schneller sind. Die Achims waren schneller als wir damals und sind auch jetzt schneller als die Satisfy-Leute. Die machen den Sport halt einfach seit Jahrzehnten und ziehen ihr Ding durch, was halt auch bewundernswert ist. Das sind die Menschen, die ich vorhin erwähnt habe, denen das alles, glaube ich, alles so ein bisschen egal ist. Also die werden auch in 15 Jahren noch zum Zut kommen und dann rennen die hier wie der Teufel, haben ein tolles Erlebnis. Vielleicht nicht so super tiefschürfen, die sehen auch nicht so toll aus dabei. Es ist denen aber egal. Es ist ein schönes Erlebnis für die Sportler. Herausforderung und die haben keine Reibung und keinen Stress im Gegensatz zu uns.
Vielleicht ist auch diese Debatte, die wir halt so führen, vielleicht ist es auch so ein bisschen, findet das vor allem auf Social Media statt und es gibt ja doch irgendwie noch einen großen Teil, die Achims und Co., wie sie alle heißen, die so ein bisschen abseits des Rampenlichts einfach diesen Sport einfach ganz selbstverständlich ausleben und ausüben.
Machen viel richtig, glaube ich. Ja.
Mir ist auch aufgefallen, Chris, bei deinem letzten Artikel, wo du über den Zut geschrieben hast, den hast du ja auch so ein bisschen basiert auf Social Media Kommentaren auf Instagram, die natürlich dann auch naturgemäß ziemlich extrem manchmal ausfallen.
Oh ja.
Genau. Und da habe ich mich auch gefragt, also hier, wenn man das jetzt so liest, könnte man den Eindruck haben, die Empörung ist sehr groß gegenüber jetzt hier die Orga vom Zut und wie das alles gelaufen ist und so weiter. Ich habe aber wirklich das Gefühl gehabt, eigentlich sozusagen am Boden, dann da auf dem Kongressplatz und so war die Stimmung eigentlich ganz okay.
Ich habe nichts gehört an kritischen Stimmen.
Genau.
Als deswegen
ist,
umgelaufen.
Es sind immer so, muss man mal gucken, dass wir, über was sprechen wir und ist das eigentlich immer eins zu eins sozusagen das Gleiche, über was da passiert. Ne? Ist Social Media vielleicht doch irgendwie so ein bisschen abgekoppelt von der Realität teilweise?
Jetzt ist schon ein paar Mal gefallen, Social Media, auch vorhin, als wir über die Run-Influencer gesprochen haben. Ich glaube, das hat einfach krass viel verändert. Sowohl jetzt mit der Wahrnehmung des Laufsports, also der eigenen Rolle im Laufsport, als auch mit dem Eindruck, den man hat, wie das Gesamtkunstwerk 2026 aussieht. Und das ist, glaube ich, ein Trick, den können wir drei uns merken, aber auch alle anderen. Wenn man sich ein bisschen distanziert und Instagram ein bisschen weniger oft aufmacht und vielleicht nicht jedes YouTube-Video anklickt, ich glaube, dann entspannt sich ganz viel. Und dann ist das Laufen, kriegt dann, ähnlich wie wir es vorhin hatten, kriegt dann auch wieder so ein bisschen Luft zum Atmen. Und das Schöne am Laufen ist ja, das verbindende Element ist ja für alle das Gleiche. Also es ist halt ein ganz einfacher Sport, ein einfacher Bewegungsablauf. Und es steht jedem frei. Egal, ob du Influencer mit 6 Millionen Followern bist oder halt eben dich völlig ausklingst aus dem Internet und sagst, so, ich gehe jetzt eine halbe Stunde einfach vor die Tür und links, rechts. Bis hin zu, wie du in der letzten Folge gesagt hast, ja, es muss ja noch nicht mal Laufen sein. Du bist halt, dann gehst halt wandern. Es ist Grenzen zerfließen da. Und das finde ich auch total, total schön, weil das ist dann wieder so ein verbindendes Element. Das kann man dann quasi keinem nehmen. So, das finde ich ist ein schönes, da kommt man wieder irgendwie mit allen so zusammen.
Ja. Ich möchte mal was Positives sagen.
Nein, bitte nicht.
Wir haben jetzt ja alle unsere auch Bedenken irgendwie geäußert gegenüber neuen Entwicklungen im Trailrunning. Und also ich saß auf der Messe und habe mir da einen Salat gekauft für 9,50 Euro und der Salat war sehr klein und sehr trocken, aber das Gute war, ich habe mich da auf eine Holzbank gesetzt und neben mir saßen zwei Frauen, die miteinander gesprochen haben und wir sind dann auch ins Gespräch gekommen und das war ihr allererster Trailrun jemals in ihrem Leben. Die sind einmal in Mainz einen Halbmarathon vorher jetzt gelaufen und haben ihn mit Ach und Krach gefinisht. Das war brutal schwer für sie und hier laufen sie den Greinau Trail 16 Kilometer, 700 Höhenmeter circa. So. Und das war ihr großes Ziel und sie hatten aber echt Zweifel, ob sie das schaffen. Denn auch mal, wenn es ein bisschen hügelig ist, kriegen sie Knieschmerzen und sie wissen nicht und das wird voll die Challenge
Abenteuer.
Für die. Genau. Und es war total spannend, denen zuzuhören. Diese Anfangsmagie, ja, wenn man sowas zum ersten Mal auch macht und so, und das hat mich begeistert. Also denen einfach zuzuhören und so, und das finde ich halt, das ist das Schöne und vielleicht auch dann als Folge von Adasachi und Co., dass einfach die Botschaft des Laufens sozusagen doch dann verbreitet wird, ja, und was das halt für schöne Sachen mit sich bringen kann.
Du bist halt auch ein bisschen, kennt ihr Krabbert, Ost-Ottfried Preußler, dann gibt es diese Mühle im Oderbruch und da kommen immer, einer wird umgebracht und dann rückt immer einer nach, also der Älteste stirbt quasi. Und dann rückt jemand Neues nach, irgendwie so. Und ich merke, Christian, du bist in die obere Riege vorgerückt und unten füllt sich das Personal wieder auf.
Ja, so, genau. Ich hatte fast die gleiche Begegnung und habe es auch als sehr schön empfunden und auch als sehr erdend für mich jetzt selber. Ich habe einen ganz, ganz alten Freund getroffen, den ich noch aus der Hardcore-Szene von damals kannte und der war mit seinem Hund und seiner Frau hier und seine Frau ist auch hier in den ersten Trail gelaufen. Und wir haben zuerst zu zweit gequatscht und sie kam dann später dazu und dann habe ich das so ein bisschen ausgefragt und dann meinte sie so, ja, sie läuft ja nur den Greinau Trail und das ist so ein Ding, da steckt total viel drin, nur den Greinau Trail, wenn ich es noch einmal auf Englisch sage. Und dann habe ich gesagt, sag nicht nur, das gibt überhaupt keinen Grund dazu, das sind 16 Kilometer mit ordentlich Höhenmeter dazu, das ist ein richtig anstrengendes Rennen, besonders wenn man sich das erste Mal im Berg bewegt, das ist ein richtig tolles Achievement, wenn man das halt so schafft und dieser Vibe, der immer so ein bisschen mitschwingt, man muss immer die längste Distanz machen und aber es sollte schon mindestens Trail-Marathon sein, weil alles, was drunter ist, ist ja eigentlich nichts wert. Oder auch, ja, dann machst du aber nächstes Jahr machst du dann schon eine längere Distanz, so, ne? So nach dem Motto, du musst dich hocharbeiten, so. Das ist alles Bullshit. Das ist alles genau das, was wir vorhin halt hatten, diese komische Leistungsgesellschaft, dieses komische, ich weiß nicht, Selbstverständnis der modernen Welt, das da so drüber schwappt über unseren schönen Sport. Meld dich doch zum Greinau-Trail an. Hab doch da Freude an den 2, 3, 4 Stunden, die du da unterwegs bist. Genieß die Natur und hab ein total schönes Erlebnis. Und ich glaube, sie hat verstanden, was ich meinte, dass man das nicht schmälern sollte. Es ist genauso viel wert, wie wenn sich jemand an den 100-Meilen-Start stellt und da irgendwie ein tolles Erlebnis hat.
Auch 16 Kilometer können dich auf jeden Fall erden.
Oh ja. Ja, ich habe die Erfahrung gestern Nacht
gemacht. War noch 16 und 1000 Höhenmeter, oder? Das war 17, doch, ja, hatte ich geerdet.
Boah, aber richtig, ich habe heute noch, aber ist auch ein bisschen geil, wenn die Beine wieder so aufgeschmirgelt sind und immer, wenn man so das Bein anhebt, denkt so, uiuiuiuiuiuiui, es ist toll, ich finde es gut. Und es macht einen aber auch fertig, wirklich.
Ja. Ja, ja. Ich mag das auch, wenn man die Veränderung sozusagen auch wirklich physisch spürt,
ja.
Dass da irgendwas passiert ist. Das ist ähnlich wie wenn man ein neues Tattoo bekommen hat. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein neues Tattoo bekommen und ich merke es immer noch, es spannt immer noch so.
Ich glaube nicht, du hast mir erzählt, du machst keine mehr.
Ja, ja, ich sage mir das immer wieder.
Full Body Christian. Ich habe schon gesehen, er lügt nicht, ja, tatsächlich weitergemacht.
Ich sage immer, aktuell ist die Brandmauer, ja, die ist hier an den Schultern. Ich möchte nicht über die Schultern hinaus an den Restkörper, weil dann ist sozusagen, ja, dann ist vorbei.
Okay, aber
ja,
was ist, so ist eine Meerjungfrau, eine Barbusige, weil du hast ein bisschen ein maritimes Thema so für dich gewählt, habe ich gemerkt.
Ja, ja, ich möchte der Matrose sein.
Ja? Ja. Schön. Ich könnte mir eine Matrose.
Sehe ich da nicht auch so einen Anker am Arm blitzen bei dir damit? Genau, also,
wir werden nachher ein Foto machen.
Ich werde dann La Paloma pfeifen durch die Fußgängerzone.
Sailor Bros. Ja.
Genau.
Nee, genau. Ja, ich finde, das war ein tolles Gespräch. Vielleicht belassen wir es erstmal dabei, oder? Habt ihr noch etwas dem hinzuzufügen? Chris, vielleicht noch das T-Shirt und so. Wann kann man das denn sich kaufen?
Ja, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen ins Mikro genuschelt. Wie viel ist bei Willpower? Gibt es jetzt keinen so einen krassen Masterplan? Aber zeitnah. Wir machen bei Willpower oft das als so Pre-Order, so Vorbestellung. dass man quasi ein bisschen besser abschätzen kann, wie groß da so die Nachfrage ist. Wir achten immer sehr darauf, dass wir halt nicht überproduzieren und dann irgendwie verramschen müssen danach, auch aus Umweltgründen. Und wenn man das als Pre-Order aufzieht, ist es durchaus realisierbar in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Haltet da auf jeden Fall einfach mal die Augen offen. Je nachdem, wann der Podcast erscheint, gibt es vielleicht schon einen Link in den Shownotes oder so. Aber wir werden das über unsere Kanäle verbreiten und dann kriegt es hoffentlich dann auch jeder mit.
Genau, und es gibt noch eine Ankündigung, die ich machen muss, dass der Podcast nicht mehr Happy Sad Running heißt, sondern Happy Dad Running.
Happy Dad Old Running. Ich glaube, gab es viele Umbenennungen heute auf jeden Fall.
Okay,
also, alles klar. Danke euch für das Gespräch und bis zum nächsten
Mal. Ja, tschüss. Danke euch. Ciao.